Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Freitag, der 28. Januar 2011. Sie hören das letzte Rabe Info dieser Woche mit diesen Themen. Auch in Nidwalden wird über die Atomenergie-Zukunft abgestimmt. Das Endlager Wellenberg steht einmal mehr zur Debatte. Nachhaltige Sojaproduktion statt Regenwaldzerstörung und Menschenrechtsverletzungen. Die Schweizer Landwirte und Detailhändler wollen handeln. Und am Schluss der letzte Teil unserer Fragerunde mit den 4 Ständeratskandidaten und Kandidatinnen. Am Mikrofon ist Michael Spahr. Schön, hört dazu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Kurznachrichten. Die Situation in Ägypten verschärft sich. Offenbar ist praktisch das ganze Internet lahmgelegt worden. Sondereinheiten der Polizei werden an strategisch wichtigen Stellen positioniert. Seit Tagen erfährt Ägypten massive Protestwellen der Bevölkerung. Das Internet spielt eine bedeutende Rolle bei der Mobilisierung von Demonstrierenden. Vor allem die Internetdienste Twitter und Facebook haben mitgeholfen, Tausende von Menschen auf die Straßen zu bringen. Sie protestieren gegen die Diktatur von Hosni Mubarak. Seit fast 30 Jahren ist Mubarak an der Macht. Er lässt sich zwar durch Wahlen bestätigen, diese sind aber meist sehr umstritten, oft auch deshalb, weil wichtige Oppositionelle gar nicht zugelassen sind. Seine Macht erhält er sich aber auch deshalb, weil er einen starken Polizeiapparat hat. Dieser schreckt nicht vor brutaler Gewalt zurück, wenn es um die Eindämmung von Protesten geht. Die Lage könnte sich heute Freitag verschärfen. Nach dem traditionellen Freitagsgebet wird mit neuen Massenprotesten gerechnet. Eine der stärksten Oppositionsgruppen ist die islamistische Muslimbruderschaft. Viele Muslimbrüder wurden in den letzten Tagen verhaftet. Im Moment ist der Großteil der Protestierenden allerdings nicht religiös motiviert. Als Hoffnungsträger für eine demokratische Regierung, falls Mubarak abtreten sollte, gilt der Friedensnobelpreisträger und ehemalige UNO-Atombehördechef Mohammed al-Baradei. Er ist gestern aus Wien in die ägyptische Hauptstadt Kairo zurückgekehrt. Rückschlag für die Opposition in Burma. Die Partei von Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi bleibt verboten. Der oberste Gerichtshof von Burma hat in einem Urteil die Auflösung der Nationalen Liga für Demokratie, NLD, bestätigt. Nun kann die Opposition nur noch den Präsidenten des obersten Gerichts direkt anrufen, die Partei wieder zu legalisieren. Die Chancen sind gering, denn die Auflösung der Partei wurde durch die Militärjunta von Burma direkt angeordnet. Schon 2 Beschwerden wurden abgelehnt. Die Partei wurde letzten Frühling verboten, als sie zum Boykott der Parlamentswahlen aufgerufen hatte. Sie hatte die Wahlen als Farce bezeichnet. Nächste Woche tritt das gewählte Parlament erstmals zusammen. Die Regierungspartei hält 80% aller Sitze. Als einziger Erfolg konnte die Opposition die Freilassung von Aung San Suu Kyi verbuchen. Sie wurde kurz nach den Wahlen von ihrem Hausarrest befreit. Davor war sie während 15 Jahren entweder in Haft oder stand unter Hausarrest. Vor 20 Jahren hatte ihre Partei, die NLD, die Wahlen gewonnen. Das Resultat wurde allerdings von der Militärregierung nie anerkannt. Am WEF-Jahrestreffen in Davos sollen die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und China offiziell in Gang kommen. Am Rande des Weltwirtschaftsforums will der Schweizer Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann den chinesischen Handelsminister Chen Deming treffen. Bundesrat Schneider-Ammann hat das ehrgeizige Ziel, noch vor der EU ein Freihandelsabkommen mit China zustande zu bringen. China ist der drittwichtigste Zulieferer und viertwichtigste Absatzmarkt für Schweizer Unternehmen. In einem Aufruf von verschiedenen Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen wird heute gefordert, dass der Schweizer Bundesrat bei den Verhandlungen die Menschenrechtsfrage auf den Tisch bringt. Es soll vermieden werden, dass Menschenrechte durch ein Freihandelsabkommen verletzt werden. So müsse China dazu angehalten werden, Menschenrechtsklauseln im Handelsvertrag zu akzeptieren. Zum Beispiel soll China die Forderungen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO in Bezug auf die Rechte von Arbeitnehmenden anerkennen. Zudem sollen ausdrücklich Minderheiten geschützt werden. Ob die Schweizer Regierung auf diese Forderungen eingeht, bleibt fraglich. In Sachen Freihandelsabkommen hat die Schweiz nämlich eine große Konkurrenz. Im Moment kämpfen auch Australien, Island und Norwegen um ein Freihandelsabkommen mit China und somit für bessere Bedingungen im boomenden China-Markt. Erwachsene Menschen mit einer Behinderung sollen ihr Leben so weit wie möglich selber bestimmen und gestalten können. Der Kanton Bern will sie dabei unterstützen. Wie der Berner Regierungsrat heute mitgeteilt hat, hat er das kantonale Behindertenkonzept beim Bundesrat eingereicht. Der Kanton will Behinderten eine individuell zugeschnittene Leistungsversorgung garantieren. Das heißt, Betroffene sollen aus verschiedenen Angeboten auswählen können. Vor 7 Jahren haben die Stimmbürger einer Neugestaltung der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen zugestimmt. Das bedeutet in diesem Fall konkret, dass die Invalidenversicherung IV vom Bund nicht mehr zuständig ist bei der Planung und Finanzierung von Einrichtungen für behinderte Menschen. Die Verantwortung für Wohnheime, Werkstätten und Tagesstätten hat nun der Kanton vollumfänglich übernommen. Deshalb musste er auch dieses Konzept an den Bundesrat einreichen. Die Umsetzungspläne des Behindertenkonzepts der Berner Regierung werden Ende Jahr dem Grossrat vorgelegt. Wir kommen zum Wetter. Der Hochnebel bleibt heute meist hängen. Wer Sonne tanken will, muss auf über 1300 Meter steigen. In den Bergen ist es heute nämlich sonnig. Im Mittelland weht eine schwache Brise, es wird also höchstens 1 Grad. Morgen Samstag sinkt die Nebelobergrenze auf 1000 Meter, also ist in der Region Bern weiterhin mit ausgedehnten Hochnebelfeldern zu rechnen. In den Bergen herrscht weiterhin bestes Schneesportwetter mit viel Sonne. Das Thermometer allerdings steigt kaum über die 0-Grad-Grenze. Auch übermorgen Sonntag beginnt der Tag wieder mit Hochnebel und Brise. Im Laufe des Tages kann es auch im Mittelland sonnig werden. Die Temperaturen verharren bei 0 Grad. Auch die nächste Woche wird voraussichtlich mit Hochnebel beginnen, der sich dann langsam auflöst und die Sonne zum Vorschein bringt.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Am 13. Februar ist Stichtag. Der Kanton Bern entscheidet über ein neues Atomkraftwerk in Mühleberg. Der Kanton Nidwalden entscheidet über ein Endlager für atomare Abfälle im Wellenberg. Der Wellenberg ist einer von schweizweit insgesamt 6 Standorten, die für den Bau eines Endlagers zur Debatte stehen. Ganz im Gegensatz zum Kanton Bern steht der Ausgang der Abstimmung in Nidwalden bereits fest. Der Widerstand gegen das Endlager hat im Kanton eine lange Tradition, Wilma Rall berichtet.
Zum 5. Mal bereits stimmt die Nidwaldner Bevölkerung am 13. Februar über ein Endlager für radioaktive Abfälle ab. Und wohl auch zum 5. Mal wird sie Nein sagen. Das Endlager im Wellenberg hat jegliche Unterstützung verloren. Die Kantonsregierung und alle Parteien sprechen sich unisono gegen das Endlager aus. Zum einen habe das geologische Gründe, meint Rudi Waser, Präsident der FDP Nidwalden.
Es existiert ein neues Gutachten von einem Professor Mosar, der den Wellenberg noch einmal neu beurteilt hat. Und in diesem Gutachten drin ist zu erkennen, dass da offensichtlich Störungszonen neu entdeckt wurden, welche im ursprünglichen Gutachten der NAGRA, das etwa gut 10-12 Jahre alt ist, noch nicht zu erkennen waren.
Zum einen ist da also die mangelnde Sicherheit. Zum anderen spielen aber auch die historischen Erfahrungen eine Rolle. In der Vergangenheit haben die Auseinandersetzungen um den Wellenberg zu heftigen Konflikten geführt.
Das heißt eigentlich, dass in Kleinendorf Wolfenschießen damals tatsächlich sich Dramas abgespielt haben zwischen den befürwortenden Familien und den nicht befürwortenden Familien. Und das sind natürlich Grundhaltungen, die da zum Tragen kamen und weit weg waren von sachlichen Begründungen. Aber es hat da tatsächlich schwere Auseinandersetzungen gegeben.
Die Auseinandersetzungen waren so heftig, dass sie sogar politische Folgen hatten, sagt Rudi Waser. Denn während die Berner Kantonsregierung das Volk freiwillig befragt, ob sie sich beim Bund für oder gegen ein neues AKW einsetzen soll, ist die Abstimmung in Nidwalden obligatorisch.
Das ist natürlich eben aus der Geschichte entstanden. Es wurde damals eben im Rahmen dieser hitzigen Auseinandersetzung in die Kantonsverfassung ein Artikel aufgenommen, dass eben künftige Stellungnahmen der Regierung an den Bund im Zusammenhang mit solchen nuklearen Tiefenlagen zwingend vors Volk gebracht werden müssen. Und das ist eine Eigenheit des Kantons Nidwalden, das finden Sie, glaube ich, sonst in keinem Kanton.
Doch inzwischen sind sich die Talbewohner sowieso weitgehend einig. Sie wollen kein Tiefenlager für radioaktive Abfälle. Was dabei erstaunen mag, ist, dass sich die Nidwaldner gleichzeitig deutlich gegen den Atomausstieg aussprechen. Vor einem halben Jahr wurde eine SP-Initiative deutlich verworfen, die einen schrittweisen Atomausstieg bis ins Jahr 2039 verlangte.
Ich denke, das ist vordergründig tatsächlich ein Widerspruch. Aber wenn es eigentlich darum geht, dass eine nationale Aufgabe, nämlich die Entsorgung dieser nuklearen Abfälle, gelöst werden muss, so müssen diese nuklearen Abfälle eben am bestmöglichen Standort gelagert werden. Und das scheint, so wie es aus heutiger Sicht, auch aus geologischer Sicht aussieht, eben nicht der Wellenberg zu sein.
Auch bei einem Nein am 13. Februar ist der Standort Wellenberg aber noch nicht definitiv vom Tisch. Denn wo die Endlager für atomare Abfälle schlussendlich zu liegen kommen, das liegt in der Kompetenz des Bundes. Im Sommer wird der Bundesrat entscheiden, welche der 6 von der NAGRA vorgesehenen Standortgemeinden weiterhin im Auswahlverfahren bleiben.
95,6. Rabe Info.
Schweizer Fleisch soll künftig ohne Soja aus dem Regenwald auf den Tisch kommen. Jedes Jahr fressen Schweizer Masttiere über 200'000 Tonnen Soja in ihrem Tierfutter. Das Soja stammt aus Südamerika. Damit es dort in riesigen Mengen angebaut werden kann, wird der Urwald gerodet und werden Menschenrechte verletzt. Schweizer Fleisch soll in Zukunft verantwortungsvolles Fleisch sein. Das heißt, die Tiere sollen Soja aus nachhaltigem und sozialem Anbau fressen. Mehr dazu im Beitrag von Cheyenne Mackay.
Das Sojanetzwerk Schweiz hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Bereits Ende Jahr soll über die Hälfte des importierten Sojas aus verantwortungsvoller Produktion stammen. Bis im Jahre 2014 sollen es 90% sein. Dem Soja-Netzwerk gehören Detailisten, Bauernverbände, Umweltschutzorganisationen und Futtermittelimporteure an. Die 12 Organisationen im Netzwerk haben sich verpflichtet, den Anteil von verantwortungsvollem Soja zu erhöhen. Denn sie alle sind der Meinung, dass konventionell angebauter Soja der Erde schadet. Zum Beispiel würden zu starke Chemikalien benutzt, um Schädlinge abzuwehren. Der Sojaanbau in Südamerika habe sowohl soziale wie auch ökologische Aspekte, die problematisch seien. Dazu Stefan Kausch, Koordinator vom Sojanetzwerk Schweiz.
Bei der Sojaproduktion ist vor allem die Abholzung der Savannenfläche, zum Beispiel in Brasilien, ein großes Problem. Ganze Landstriche werden dort für die Sojaproduktion verwendet, um den Ertrag der Soja zu steigern. Bei den sozialen Kriterien geht es zum Beispiel darum, wie Landnutzungsrechte verteilt werden, wo einheimische Bevölkerung den Landzugang verwehrt wird, wo dann eben auch Soja angebaut wird.
Beim verantwortungsvollen Sojaanbau müssten ökologische und soziale Mindestkriterien eingehalten werden. So ist zum Beispiel Sojaanbau im Regenwald oder in geschützten Gebieten verboten und der Soja darf nicht gentechnisch verändert sein. Dabei stützt sich das Sojanetzwerk Schweiz auf 4 Standards, zum Beispiel die Richtlinien von BioSwiss oder dem Roundtable on Responsible Soy.
Diese Standards sollen diese sozialen und ökologischen Kriterien beinhalten und dann auch soll das auch kontrolliert werden. Das wird dann von unabhängigen Organisationen auf dem Felde eigentlich durchgeführt.
Mit verantwortungsvoll angebautem Soja werden Regenwälder und Savannen geschützt und die Landnutzungsrechte der ansässigen Bevölkerung gewährleistet. Jedes Jahr importiert die Schweiz 250 Tonnen Soja, global gesehen ein marginaler Wert. Doch mit der Absicht, in die Schweiz nur noch nachhaltig angebauten Soja einzuführen, könne man ein Zeichen setzen.
Dass die Schweiz auf nachhaltige Sojaproduktion setzt, das soll Zeichen setzen, auch für andere Länder. Wir haben innerhalb von den letzten 2 Jahren auch gemerkt, dass andere größere Importeure auf die Schweiz schaut und bemerkt hat, was das Netzwerk hier am Aufbauen ist. Diese Vorbildfunktion möchten wir einnehmen und wir laden da alle Länder ein, diesem Vorbild zu folgen.
Dieser Einladung, vermehrt nachhaltig angebauten Soja zu importieren, sind bereits einige Länder gefolgt. So hat sich etwa Holland das Ziel gesetzt, mehr solchen Soja zu importieren. Und auch in Argentinien, Indien oder China laufen Verhandlungen, dem konventionell angebauten Soja den Rücken zu kehren und vermehrt nachhaltigen Soja zu importieren.
Rabe Info 95,6.
In 2 Wochen wählt die Berner Stimmbevölkerung eine neue Ständerätin oder einen neuen Ständerat. Seit der Wahl von Simonetta Sommaruga in den Bundesrat ist der 2. Ständeratssitz von Bern vakant. 2 Kandidatinnen und 2 Kandidaten bewerben sich um den Sitz. Die Sozialdemokratin Ursula Wyss, die freisinnige Christa Markwalder, der SVP-Mann Adrian Amstutz und Marc Jost von der EVP. Die ersten 3 sind jetzt schon im Nationalrat. Marc Jost sitzt im Berner Grossrat. Wir haben den 4 Kandidierenden jeweils die gleichen Fragen gestellt. Jeden Tag haben wir im Rabe Info berichtet, was die potenziellen Ständeräte und Ständerätinnen zu sagen haben. Heute, im letzten Teil der Serie, stellen wir den Kandidierenden Fragen, die sie nicht beantworten müssen.
Als Ständerat haben Sie noch ein bisschen mehr Einfluss auf die Gesetzgebung als im Nationalrat oder im Grossrat. Haben Sie schon einmal ein Gesetz gebrochen, ein Kavaliersdelikt begangen? Und welches Gesetz würden Sie am liebsten verschwinden lassen, Ursula Wyss?
Also es gibt so alte Zöpfe, die man abschneiden kann, durchaus. Da gibt es sicher das eine oder das andere. Und wenn Sie mich nach der Gesetzesübertretung fragen als Städterin, ich glaube, können wir fast nicht anders, als hin und wieder das Gesetz zu übertreten und bei Rot über den Fußgängerstreifen, wenn überhaupt nirgends ein Kind ist und niemand schaut, dann husche ich manchmal drüber im Wissen darum, dass mir das eigentlich 20 Franken Buße einbringen würde.
Marc Jost?
Ich denke, die Verkehrsregeln ist wahrscheinlich das Klassische, wo man gemerkt hat, ups, jetzt bin ich zu schnell unterwegs. Und das wird wahrscheinlich in den wenigsten Fällen auch gehandelt. Gesetz, das verschwinden müsse. Ja, aus meiner Sicht gibt es ein Problem, wenn sich jetzt Kirchen oder diese Gemeinschaften für das Gemeinwohl engagieren, also gemeinnützige Arbeit tun, auch ehrenamtlich, dann sind sie gegenüber den Landeskirchen heute insofern benachteiligt, dass Mitglieder ihre Spenden als Vergabungen bei den Steuern nicht abziehen können. Und das wurde verunmöglicht durch die Steuerharmonisierung, die viele Vorteile hatte. Aber da sehe ich einen Nachteil für Gemeinschaften, die eine große Verantwortung und einen großen Nutzen für die Gesellschaft haben, aber eigentlich keine Anerkennung auf dieser Seite der steuerlichen Abzugsfähigkeit dieser Spenden mehr genießen. Das wäre eigentlich zu korrigieren aus meiner Sicht.
Christa Markwalder.
Also ich bin eigentlich eine sehr gesetzestreue Bürgerin. Allerdings kann es durchaus mal vorkommen, dass man ein Gesetz bricht, indem man zum Beispiel vergessen hat, ein Billett zu lösen. Obwohl als GEA-Besitzerin hatte ich da inzwischen keine Probleme mehr. Aber ich denke, wenn es darum geht, ein Gesetz zu liberalisieren, dann habe ich mich bereits in der Vergangenheit auch dafür stark gemacht, allerdings nicht aus Eigeninteresse, dass der Hanfkonsum legalisiert wird.
Adrian Amstutz?
Ja, ich habe manchmal eine Parkbuße. Da übertrete ich das Straßenverkehrsgesetz, indem ich von der Sitzung, dass es mir nicht reicht, rechtzeitig wieder beim Auto zu sein. Es gilt jetzt das Gesetz, die Ausführungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative in die Wege zu leiten und dann auch umzusetzen. Das ist ein Volksauftrag und da arbeite ich natürlich mit.
Laut Wikipedia beträgt das durchschnittliche Einkommen und die Spesenvergütung eines Ständerates 132.800 Franken. Das ist etwa 10.000 Franken mehr als bei einem Nationalrat und wesentlich mehr als bei einem Grossrat. Könnte Ihre Motivation auch finanzieller Natur sein? Konkret gefragt, verdienen Sie heute schon mehr als die 132.800 Franken? Adrian Amstutz von der SVP.
Jedenfalls so, dass ich kein finanzieller Anreiz ausmache, im Gegensatz zu der heutigen Tätigkeit. Ich verdiene heute mehr als ein Ständerat.
Christa Markwalder von der FDP.
Meine Motivation ist überhaupt nicht finanzieller Natur und ich bin auch dankbar, dass ich neben der Politik auch noch teilzeitlich zumindest meinen Beruf als Juristin ausüben kann. Man muss wissen, dass das Einkommen im Ständerat nur deshalb in der Regel höher ist, weil mehr Sitzungen stattfinden von Kommissionen, weil die Ständeräte in mehr Kommissionen Einsitz nehmen. Und da ich bereits heute in 3 nationalrätlichen Kommissionen mitarbeite und Mitglied in einer Delegation bin, wäre auch die zeitliche Belastung und damit auch das Einkommen in etwa gleich hoch wie im Ständerat.
Marc Jost von der EVP.
Wenn man beruflichen Werdegang anschaut, sieht, dass die finanziellen Motive nicht im Vordergrund standen, denn von meinem ersten Beruf als Lehrer zu meinem zweiten Beruf als Pfarrer habe ich eine Einbuße in Kauf genommen, weil ich bewusst die Inhalte suchte des Berufes und so ist es jetzt auch beim Politiker. Ich wäre nicht Grossrat geworden, wenn das mein Motiv gewesen wäre. Und das ist auch für die nationale Ebene so. Also das ist nicht mein Motiv, jetzt von der kantonalen auf die nationale Ebene zu wechseln.
Ursula Wies von der SP.
Ja, also den Vergleich müssen Sie vor allem zwischen bürgerlichen und linken Politikerinnen und Politikern machen. Es sind vor allem die Bürgerlichen, die nebenher noch in diversen Verwaltungsräten sitzen und dort zum Teil für 2-3 Sitzungen im Jahr 100.000 und mehr verdienen. Wir wissen es ja eben nicht, weil wir dort keine Transparenz haben. Das ist das eine. Und das andere, bin ich als Stadtbernerin, beziehe ich extrem wenig Spesen, weil vieles im Parlament wird über Spesen geregelt, Übernachtungsspesen, Anreisespesen, Abreisespesen. Das fällt bei mir alles dahin und darum ist meine Motivation eine gestalterische und nicht eine pekuniäre.
Das war der vierte und letzte Teil unserer Fragerunde mit den Kandidierenden für den frei gewordenen Berner Ständeratssitz. Wer alle Fragerunden noch einmal hören will, kann dies tun, nämlich auf der Internetseite www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info Archiv.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Freitag, dem 28. Januar 2011. Die nächste aktuelle Ausgabe des Rabe Infos gibt es am Montag um 11. In der Redaktion waren Wilma Rall und Cheyenne Mackay. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.